dass er einer der höchsten Engel war. Hesekiel 28, Vers 13. Erst geht es über den König von Tyros und dann schwenkt es aber immer in sowas übernatürlich, also es meint beides. So spricht Gott, der Herr, du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. Da spricht es jetzt noch über den König von Tyrus. Und jetzt wechselt es zu Satan, Vers 13, in Eden. Das sieht man daran, dass ein Wechsel ist hier. Warst du im Garten Gottes, also jetzt kann es wieder nicht der König von Tyrus sein, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art. Jetzt kommen die ganzen Edelsteine. Dann geht es weiter. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Also hier steht von der Erschaffung Satans als Engel. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Also die Cherube sind die, die nah am Thron sind, die Seraphim sind weiter unten. Und auf dem heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Also hier sehen wir, Satan wird ganz hoch gesetzt. Der heilige Berg steht für Autorität und für eine Gottesnähe. Gott habe ich dich gesetzt, ein Gott warst du und wandelst inmitten der feurigen Steine. Boah, der war wirklich ganz nah am Thron Gottes. Diese feurigen Steine, das ist ein bisschen kompliziert. Also die Erde, wie sie früher bestanden hat, hat aus feurigen Steinen bestanden, nicht aus dem Meer. Also Satan war für die Erde zuständig. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Wenn wir das weiterlesen, steht da noch, dass er zuständig war für den Lobpreis und dass seine Gegenwart wie so eine Decke über dem Thron Gottes war. Also er hatte so eine Art Funktion, fast schon wie Jesus, so eine Art Hohepriester, jemand, der ganz nah bei Gott war und der ganz weit oben war. Und dann sehen wir, wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, wie er gefallen ist. Und er hatte quasi so viel Autorität, dass er nicht einfach Gott gehorchen musste, sondern er konnte sogar freie Entscheidungen treffen. Und er konnte die Entscheidung treffen, sich gegen Gott zu richten. Er hatte einen freien Willen, obwohl er ein geschaffenes Wesen war. Und wir sehen dann in Jesaja 14, wie sich sein Herz erhebt, haben wir ja gerade hier gelesen. Wie es dann heißt, wie bist du vom Himmel gefallen? Hier spricht es auch über Satan, du schöner Morgenstern. Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Also hier sehen wir das Herz Satans, es wurde mit Stolz erfüllt und er wollte höher sein wie Gott. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Er wollte sein wie Gott. Und das ging nicht. Und deswegen musste Gott eingreifen, weil die Ehre gehört nur Gott allein. Und Satan wollte diese Ehre. Und deswegen musste er ihn rausschmeißen aus dem Himmel. Und Satan ist dann hingegangen und hat noch ganz viele andere Engel gesucht, die mit ihm gegen Gott rebellieren. Und hat dann, man sagt, ein Drittel der Engel noch auf seine Seite gewinnen können und Gott hat ihn gerichtet und aus dem Himmel rausgeschmissen. Und Gott hält Gericht über Satan. Und jetzt muss ich eine Brücke schaffen zu unserem Text und das ist nicht so leicht. Ich habe sehr viel geschrieben. Ich fange mit einer schönen Geschichte an. Ich weiß nicht, ob ihr im letzten Dezember die Nachrichten gehört habt. Glyn Simons, der war 48 Jahre im Gefängnis, war in Amerika, in Oklahoma, hat es jemand gehört. Der wurde freigesprochen, also scheinbar hat er damals, vor 48 Jahren, das war dann 1974, ein Spirituosengeschäft überfallen, also der wollte irgendwie Schnaps oder sowas und hätte dann eine Person erschossen und eine andere Frau hat es gesehen und hat es bezeugt und deswegen kam er ins Gefängnis. Das war immer irgendwie fragwürdig, aber das Gericht hat jetzt Beweise gefunden, dass er wirklich unschuldig ist nach 48 Jahren und sie haben ihn freigelassen. Und nach seiner Freilassung zeigte sich Simons erleichtert, liest man in den Nachrichten. Es sei endlich Gerechtigkeit geschehen, erklärte er den Reportern. Und der erste Punkt ist von mir, wenn Gott die Liebe ist, und darüber sprechen wir ja am Kreuz, dann ist er gleichzeitig auch die Gerechtigkeit. Also Gott sorgt in seiner Gerechtigkeit für uns Menschen, weil er uns liebt. Und weil er gerecht ist, musste er Satan verurteilen. Weil seine Gerechtigkeit fordert es, weil Satan wollte höher sein wie Gott. Und alle, die sich auf die Seite Satans stellen und unter seiner Autorität sind, muss Gott verurteilen. Open Doors ruft gerade auf, um für die Christen im Sudan zu beten. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, wie sie Kirchen gerade anzünden und die Christen im Sudan umbringen. Und jetzt fragen Menschen, wenn Gott ein liebender Gott ist, wie kann er das zulassen? Aber ich denke, wenn Gott ein liebender Gott ist, dann muss er Ungerechtigkeit richten. Er ist liebend, aber er muss auch die Ungerechtigkeit, die auch sein Volk leidet, er muss das richten. Weil wenn er nur ein liebender Gott ist, würde er das alles durchgehen lassen. Und deswegen ist es gut, dass Gott ein gerechter und richtender Gott ist, weil er wird eines Tages für Ordnung sorgen. Und das ist gut, dass wir ihn haben, weil darauf dürfen wir vertrauen. So, jetzt haben wir quasi in der Bibel viele Begriffe für diese unsichtbare Welt. Eine Sache ist eben dieser Fall Satans. Man geht in dieser Lückentheorie davon aus, dass das kurz bevor dann die Erde wüst und leer war, dass es da passiert ist. Aber es gibt auch noch andere Begriffe von der unsichtbaren Welt. Und die wollen wir ja heute verstehen. Wir wollen ja wissen, was mit den Toten ist und mit diesen Geistern, denen Jesus gepredigt hat. Und ein Begriff für die unsichtbare Welt ist der Scheol. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Also wenn im Alten Testament vom Totenreich gesprochen wird und dass sie zu den Toten fahren, das hat ja David auch in seinem Psalm, er schreibt, ich fahre hinab in das Totenreich. Das ist der Ort, wo die Toten wohnen, wo sie sind. Und jetzt sagen ja manche, die schlafen da, aber das stimmt nicht, sondern die Toten sind hellwach und sie schlafen auch nicht und sie verbrennen da auch nicht, sondern sie sind im Totenreich, im Scheol. Das ist der erste Begriff, als ein Begriff für die unsichtbare Welt. Im neuen Begriff wird dann der Begriff Hades verwendet. Das ist auch das Totenreich gemeint. Und ich muss eine Geschichte lesen, damit wir das verstehen, die fasst eigentlich das ganze Thema zusammen, was da passiert. Und das ist Lukas 16, Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbaren Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Also hier sehen wir, was passiert, wenn jemand stirbt. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual. Also für Hölle steht hier Hades, also er ist im Totenreich. Das ist immer wichtig, dass wir sehen, was da steht in der Ursprache. Hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Also hier sehen wir, beide sind im Hades oder Scheol. Hades und Scheol ist das gleiche als im Totenreich. Und hier sehen wir ganz klar, es gibt zwei Abteilungen im Totenreich. Eine Abteilung, die nennt sich Abrahams Schoß und das sind die Gerechten. Und eine Abteilung, die wird hier nicht beschrieben, wie sie heißt, da komme ich später drauf, da ist eben dieser reiche Mann. Und in dem Gleichnis geht es eigentlich eher auch um Reichtum, dass wir uns darauf nicht verlassen, aber es zeigt, was hier gemeint ist. Vers 25, Abraham aber sprach, gedenke Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Also wir sehen, es gibt im Totenreich, im Hades, Hades, Sheol, Sheol ist Hebräisch, Hades ist Griechisch. Diese zwei Abteilungen und zwischen den zwei Abteilungen können die sich sehen, also der eine sieht, dass es da, und die können miteinander reden, aber es ist eine Trennmauer dazwischen. Keiner kann zum anderen rüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Also in der einen Abteilung, wo die Ungerechten sind, gibt es eigentlich keine Hoffnung, weil sie haben das Evangelium und den Glauben an Gott abgelehnt und egal was passiert, sie werden nicht umkehren. Und in der anderen Abteilung, das ist Abrahams Schoß. Also wissen wir schon recht viel über das Totenreich jetzt. Es sind die zwei Abteilungen. Es gibt die Gerechten und die Ungerechten. Jetzt gibt es noch andere Begriffe, die müssen wir verstehen, um unsere Petrusstelle zu verstehen. Da will ich ja hin. Der dritte biblische Ausdruck für die unsichtbare Welt, den wir haben, ist Abaddon. Das ist griechisch. Und es meint Abgrund. Ja, es gibt 6 Stellen im Alten Testament. Und es bezeichnet die Abteilung für die Ungläubigen. Also der Abaddon ist die Abteilung, wo die ungerechten Ungläubigen sind. Davon haben wir 6 Stellen. Für den Sheol haben wir 64 im Alten Testament und für den Hades im Neuen Testament 10. Ich gebe euch ein paar aus dem Neuen Testament. Die Pforten der Hölle zum Beispiel meint Hades oder zum Totenreich hinabgeworfen. Lukas 10, Offenbarung 20, Tod und das Totenreich. Okay, Abaddon, wir gehen wieder zurück zu Abaddon, ist die Abteilung der Ungerechten. Dann kommt die Grube, das ist der nächste Begriff, der vierte Begriff hier. Davon gibt es 23 Stellen, Hiob, Psalmen, Jesaja, Ezekiel und so weiter. Das ist einfach ein Synonym für Abaddon. Im Hebräischen haben wir diese Reime mit diesem Parallelismus oft und deswegen braucht man diese Wörter manchmal als Synonyme. Also die Grube, auch nichts Bedeutendes. Der fünfte Begriff ist der Abgrund, in Griechisch Abyss, gibt es auch so Filme vom Abyss. Davon gibt es 9 Textstellen. Die Richtung des Abyss ist auch immer nach unten, wird aber nie im Zusammenhang mit Menschen verwendet, sondern immer für den Antichristen. Und für gefallene Dämonen, also es scheint so eine Art Untersuchungsgefängnis zu sein. Für gefallene Engel, meine ich. Als weitere Abteilung in dem Sheol, also der Abgrund oder der Abyss, wenn Dämonen aus Menschen ausgetrieben werden, verbringen sie manchmal eine Zeit im Abgrund und werden dann wieder freigelassen. Der Abyss ist nur provisorisch, das bleibt nicht für immer. Da werden die jetzt festgehalten, diese Engel. Der Antichrist, für den ist das in Zukunft. Und immer im Zusammenhang mit dem wird es verwendet. Der sechste Begriff, und dann werde ich auch wieder ein bisschen praktischer, hängt es euch aus den Ohren raus, aber ich muss ja irgendwo das verständlich machen. Das ist echt, sonst verstehen wir diesen Vers nicht. Der Tartarus, Und der wird in 2. Petrus 2, Vers 4 verwendet, wo es heißt, dass Gott die Engel nicht verschont hat, sondern mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen hat. Und das erklärt jetzt eigentlich schon unseren Vers. Der Tartarus, als sechster Ort der unsichtbaren Welt, ist ein Ort für gefallene Engel und er kommt nur im Zusammenhang mit den Engeln und Noah vor. Das sind offenbar dieselben Engel wie in Judas 6 und 7 und wir sehen eigentlich, dass das die Söhne Gottes aus 1. Mose 6 sind, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, die Engel, diese Söhne Gottes, die Mensch werden und die sich dann mit menschlichen Frauen verheiraten, um den Samen, also um den Nachkommen zu vernichten. Und für diese Engel gibt es einen besonderen Ort und ein besonderes Gericht, das scheint vor Gott ganz schlimm zu sein. Die sind an dem Tartarus. Das ist dieses Gefängnis, wo die sind, und das ist das Gefängnis, wo Jesus hingeht, und zu denen predigt er das Evangelium. Dann geht es weiter mit Höhle, Gehenna, Himmel, Feuersee und so, Abrahams Schoß. Das schaffen wir alles nicht. Aber damit ist der Vers eigentlich schon erklärt. Jesus geht runter in den Scheol und 1. Petrus 3, unsere heutige Stelle, Vers 18, wo es heißt, dass er hingegangen ist und den Geistern im Gefängnis predigt und die Parallelstelle dazu eben, Gott selbst hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen. Hier steht Tartarus. Und deswegen ist es so entscheidend, dass ich euch das jetzt alles erzählt habe. Jesus geht zu den Engeln in diesem Gefängnis und das sind die Engel aus 1. Mose 6. Und denen predigt er das Evangelium. Aber wir wissen auch, er geht auch in den Scheol, zu den Ungerechten und zu den Gerechten, denen predigt er auch das Evangelium. Und was ist das Evangelium, was er da predigt? Warum müssen die das hören? Das Evangelium, 2. Korinther 15, bei Paulus, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, begraben und auferstanden. Und das müssen die jetzt im Totenreich hören, weil das müssen alle hören. Alle müssen dieses Evangelium hören, dass Jesus gestorben ist, begraben und auferstanden. Und deswegen stehen wir heute hier am Karfreitag, weil wir das Evangelium verkünden. Und in der Offenbarung heißt es sogar, dass ein Engel dort durchgeht und das Evangelium verkündet. Alle müssen das hören und deswegen muss Jesus da runter und muss denen sagen, dass er am Kreuz gestorben ist und dass ab heute sich was ändert. Und das sagt er den einen zum Gericht und den anderen zur Errettung. Also das Evangelium hat immer eine doppelte Botschaft. Die erste Botschaft des Evangeliums ist immer die Errettung. Johannes 12, Vers 47 sagt Jesus, ich bin gekommen, nicht zu richten, sondern zu retten. Das müssen wir noch lesen. Johannes 12, Vers 47. Jakob ist schneller als ich. Wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Also wenn ich heute hier stehe und es ist Karfreitag und es ist Ostersonntag, dann ist die erste und wichtigste Botschaft, dass Jesus gekommen ist, diese Welt zu retten. Ich habe es jetzt immer in Englisch. I have not come to judge the world, but to save the world. Und wenn ihr alles wieder vergesst vom Tartarus und vom Hades, ihr wisst ja, ich habe immer eine Botschaft, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und heute hat Gott mir aufs Herz gelegt, euch zu sagen, dass die erste Botschaft des Evangeliums und die erste Botschaft an Ostern ist, dass Jesus gekommen ist, diese Welt zu retten. Das ist das Evangelium. Jesus ist gekommen, um uns zu retten, um uns heil zu machen, um die Beziehung zu ihm wiederherzustellen, zu Gott, dem Vater, und um uns zu retten. Aber die zweite Konsequenz des Evangeliums ist, dass Gott am Jesus am Kreuz für Gerechtigkeit sorgt. Er besiegt dort Satan und er besiegelt das Schicksal von allen bösen Geistern und von allen, die in Rebellion gegen ihn stehen. Er besiegelt ihr Schicksal. Und deswegen geht Jesus runter in den Scheol, in das Totenreich und sagt den Engeln, den Toten und den Engeln, egal welchen, das Erste sagt er, ich bin gekommen, um alle zu erretten, die an mich glauben. Aber das Zweite, was er sagt, und das ist immer die Konsequenz, ich bin auch gekommen und das Gericht ist wieder ein Stück weiter und das Gericht ist ein Stück mehr vollendet an euch. Das müssen irgendwie alle in der unsichtbaren Welt hören. Und jetzt gehen wir davon aus, dass Jesus, auch als er im Totenreich war, Epheser 4, Vers 8, heißt, er hat die Gefangenen gefangen geführt. Oder man könnte es auch anders übersetzen, er hat die Gefangenen hinaufgeführt. Und unter Bibeltheologen geht man davon aus, dass Jesus hier jetzt die aus dem gerechten Teil mit hochnimmt in den Himmel und dass sie jetzt nicht mehr dort sind, sondern dass er sie hochgeführt hat. Seid ihr mir gefolgt? Echt cool. Ich bin der Meinung, also das ist jetzt meine Auslegung, dass wir dieses Rätsel gelöst haben. Jesus ist runter und hat den Geistern im Gefängnis das Evangelium gepredigt. Das mussten alle hören. Und was ist das Evangelium? 2. Korinther 15. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, so sagt Paulus das. Er fasst es zusammen. Er ist begraben worden und er ist auferstanden. Und die Motivation, warum Jesus das tut, ist nicht in erster Linie, um Gerechtigkeit zu schaffen, sondern es ist Liebe. Und mein Gebet ist, dass uns diese Liebe von diesem Kreuz erreicht. Das mit den Toten da unten ist gar nicht so wichtig, sondern im Evangelium geht es darum, dass Gott und seine Liebe zeigt am Kreuz. Und dafür habe ich jetzt noch eine Geschichte von einem Baum, die drückt das stark aus, was diese Liebe denn bedeutet, diese bedingungslose Liebe. Vielleicht kennt ihr die. The Giving Tree heißt so viel wie der gebende Baum. Es war einmal ein Baum und dieser Baum liebte einen kleinen Jungen. Und täglich kam dieser Junge und sammelte das Laub des Baumes und machte daraus Kronen und spielte König des Waldes. Er erkletterte den Stamm und schaukelte auf den Ästen und aß die Äpfel. Und dann spielte er Verstecken und wenn er müde wurde, schlummerte er im Schatten des Baumes. Und der Junge liebte den Baum sehr und der Baum war glücklich. Doch die Zeit verging und der Junge wurde älter und der Baum war oft allein. Dann kam eines Tages der Junge zu dem Baum und der Baum sagte, komm Junge, komm und klettere an meinem Stamm empor und schaukle auf meinen Ästen und iss Äpfel und schlummere in meinem Schatten und sei glücklich. Fürs Klettern und Spielen bin ich zu alt, gab der Junge zurück. Ich will Dinge kaufen und glücklich sein, ich will Geld haben. Es tut mir leid, sprach der Baum, doch Geld besitze ich nicht, nur Blätter und Äpfel. Nimm meine Äpfel, Junge, und verkauf sie in der Stadt, dann wirst du Geld haben und glücklich sein. Und so stieg der Junge auf den Baum, sammelte die Äpfel und trug sie davon, und der Baum war glücklich. Doch der Junge blieb lange fort und der Baum wurde traurig. Und dann kam der Junge eines Tages zurück und der Baum bebte vor Freude und er sagte, komm, Junge, komm und kletter an meinem Stamm empor und schaukel auf mein Ästen und sei glücklich. Ich bin zu beschäftigt, um auf Bäume zu steigen. Ich will ein Haus, in dem ich warm habe, sprach der Junge. Ich will eine Frau und Kinder, also brauche ich ein Haus. Kannst du mir ein Haus geben? Ein Haus besitze ich nicht, antwortete der Baum. Der Wald ist mein Zuhause, aber du kannst meine Äste absägen und daraus ein Haus bauen. Dann wirst du glücklich sein. Also sägte der Junge die Äste vom Baum und trug sie davon, um sein Haus zu bauen. Und der Baum war glücklich. Doch der Junge blieb lange fort und als er zurückkehrte, war der Baum so glücklich, dass er kaum sprechen konnte. Komm, Junge, flüsterte er, komm und spiele. Für das Spielen bin ich zu alt und zu traurig, gab der Junge zur Antwort. Ich will ein Boot, das mich weit von hier wegtragen kann. Kannst du mir ein Boot geben? Fälle meinen Stamm, sagte der Baum, und baue dir ein Boot, dann kannst du in die Ferne segeln und glücklich sein. Und so fällte der Junge den Baumstamm und baute sich ein Boot und segelte davon. Und der Baum war glücklich, aber nicht so richtig glücklich. Nach einer sehr langen Zeit kam der Junge wieder zurück. Es tut mir leid, Junge, begrüßte ihn der Baum, aber ich habe nichts mehr, was ich dir schenken könnte. Meine Äpfel sind fort. Meine Zähne sind so wackelig für Äpfel, sagte der Junge. Meine Äste sind fort, sprach der Baum weiter. Du kannst nicht mehr darauf schaukeln. Ich bin zu alt für das Schaukeln auf Ästen, erklärte der Junge. Der Baum sagte, mein Stamm ist fort. Ich bin zu alt für das Klettern, brummelte der Junge. Das tut mir leid, seufzte der Baum. Ich wünschte, ich könnte dir etwas schenken. Aber ich habe nichts mehr. Ich bin nur noch ein alter Stumpf. Es tut mir leid. Ich brauche nicht mehr viel, sagte der Junge. Nur einen ruhigen Platz, wo ich sitzen und ausruhen kann. Ich bin sehr, sehr müde. Nun, sagte der Baum und streckte sich so geradeaus wie nur möglich. Nun, alter Baumstumpf, taugt hervorragend zum Sitzen und Ruhen. Komm, Junge, setz dich hin, setz dich und ruhe aus. Und das tat der Junge. Und der Baum war glücklich.